eHealth Podcast. Der Podcast rund um Gesundheits- und Medizininformatik aus Konstanz. Hallo und herzlich willkommen zum mittlerweile 16. eHealth Podcast aus der Bodensee-Metropole Konstanz. Wieder mit Christian Wache und Renato Dambe.
Hallo.
Heute haben wir wieder News und ein größeres Thema. Die News beschäftigen sich mit einem, da will ich noch gar nicht so viel verraten. Für die, die es noch nicht mitbekommen haben, ist es wahrscheinlich wirklich eine spannende News. Hier ist das spannend. Absolut richtig gewählt. Dann haben wir nochmal Nachrichten von Telemedizin. Dann gibt es ein Kursangebot der Bayerischen Telemed-Allianz und schließlich und endlich noch etwas über Schadensanspruch bei IT-Sicherheitsversagen. Und unser Thema heute, das große Thema, ist MRAM. Alle, die nicht wissen, was MRAM ist, bitte dranbleiben. Wir werden es erklären.
Genau, ich starte dann am besten direkt mit der Nachrichtensektion. Die Nachricht, Renato, die du gerade netterweise übersprungen hast, sollte den meisten Zuhörern schon bekannt sein. Das ist ein richtig dickes Dingen. Ist zwar noch nicht komplett über die Bühne, sondern es gab erst eine Anfrage. Aber von wem gab es eine Anfrage? Es gab eine Anfrage von der CompuGroup bei der Agfa. Und zwar will CompuGroup die Agfa kaufen. Also der Marktführer im, sagen wir mal, Arztpraxis-Software-Bereich will den Marktführer im KISS-Bereich übernehmen. Zumindest gab es dazu eine Anfrage. Und das ist natürlich schon eine ordentliche Hausnummer. Agfa ist ungefähr 600 Millionen wert und besteht eben nicht nur aus dem KISS-Bereich. Das ist wohl der Bereich, der unseren Zuhörern hier am ehesten bekannt ist, sondern gibt es auch noch relativ techniklastige, viel größere Bereiche. Aber alles zusammen ist Agfa wohl 600 Millionen wert. Und die Frage ist, ob CompuGroup dann sich vielleicht damit nicht ein bisschen übernimmt. Also nach der Bekanntgabe von jetzt angerechnet 4 Tagen ist auch der Börsenkurs von CompuGroup erstmal ein gutes Stück eingebrochen, hat sich in der Zwischenzeit jetzt wieder erholt. Aber das ist natürlich schon eine relativ große Neuigkeit. Ich kann ehrlich gesagt noch so gar nicht absehen, was das dann alles bedeuten würde. Das Erste, was mir einfällt, ist natürlich, dass dann die sektorenübergreifende Kommunikation vorangebracht werden kann. Also wenn quasi dann unter einem Haus sowohl der Marktführer für KISS als auch Marktführer für Arztpraxissoftware agiert, dass dann Kunden, die diese beiden Produkte einsetzen, natürlich hoffentlich leichter Nachrichten austauschen können. Wobei das ist die Frage, ob das dann natürlich wieder über Standards passiert, Stichwort IHE XDS, oder ob das dann wieder über proprietäre Schnittstellen passiert. Also du merkst schon, ich bin ein bisschen hin und her gerissen, finde es auch tatsächlich jetzt bewusst gesagt spannend und ja, bin gespannt, was da jetzt noch alles passiert.
Wir bleiben am Ball und werden mit Sicherheit über das Thema nochmal berichten. Dann hatten wir vor 1 oder 2 Podcasts schon mal das Thema Telemedizin und dass das den Patienten hilft, jetzt nicht nur auf dem direkten Weg, sondern auch auf dem indirekten Weg. Weitere News in der Richtung kommen aus der Medizinischen Hochschule Hannover. Hier wurde Teleneurologie eingesetzt und auch das scheint den Patienten gut zu tun. Und zwar werden hier Bilder, CT-Bilder vor allem, von Neurologen und Neuroradiologen beurteilt. Und das heißt, dass Krankenhäuser, die selbst keine Neurologie haben, dass die trotzdem so häufige Patientengruppen wie Schlaganfallpatienten gut und heimatnah behandeln können. Das ist sehr zu begrüßen und wir hoffen, dass das Angebot natürlich ausgeweitet wird und dass sich da andere Zentren vielleicht auch ein Beispiel dran nehmen.
Genau, meine zweite und letzte News für diesen Podcast ist, dass es neue Kurse der Bayerischen Telemed-Allianz gibt. Ich habe da im letzten Jahr schon mal teilgenommen. Das war eigentlich eine ganz nette Geschichte. Die haben also auch so eine Moodle E-Learning-Plattform. Da gab es dann, ich glaube, alle 2 Wochen ein neues PDF-Dokument, immer so zu circa 20 Seiten. Und da wurde dann halt immer ein Bereich aus der Gesundheits-IT beleuchtet. Und man sollte das also durcharbeiten. Danach konnte man so einen kleinen Test ausfüllen online. Und wenn man den bestanden hat, dann hat man nachher zum Schluss so ein Zertifikat bekommen. Das Ganze war damals kostenlos und eben diese Bayerische Telemed-Allianz, die bietet jetzt zwei neue Lehrgänge an oder zwei neue Kurse. Einmal ein Webinar-Lehrgang eHealth. Das ist wohl inhaltlich ein bisschen komprimiert das Gleiche, was es im letzten Jahr dann in diesem 4-5-Monats-Kurs gab, 13. 14. Dezember. Und es gibt einen zweiten Kurs, Digital Health Manager IHK. Der ist dann so ein präsenzbasiertes Training und richtet sich dann an Leute, die sich weiterentwickeln wollen, die vielleicht aus der Pflege kommen etc., also aus Gesundheitsfachberufen und die sich dann auf dem Bereich Telemedizin, eHealth weiterentwickeln wollen. Link packe ich in die Shownotes, ansonsten noch relativ leicht zu merken, www.telemedallianz.de zusammengeschrieben.
Und meine letzte News beschäftigt sich mit IT-Sicherheit mal wieder. Und zwar hat sich der Innenminister, der Herr de Maizière, geäußert zum Thema.
Das kann ich Ihnen nicht sagen, das würde Sie zu sehr verunsichern.
Ja, es geht so ein bisschen in die Richtung. Nein, Quatsch. Er hat sich zum Thema IT-Sicherheit geäußert, ist ja auch seine Aufgabe, ist ja sein Ressort. Deutschland sicher im Netz, feiert 10. Geburtstag und der Innenminister war da ein Speaker und warb für eine bessere Verantwortungsverteilung. Also der arme Nutzer, der müsse nicht immer so schonend behandelt werden, das ist eine Sache, die er hatte, aber andererseits ist er auch der Meinung, dass der Schadensanspruch besser verteilt werden müsse. Es müsse bei einem Sicherheitsvorfall, die es ja häufig gibt, müsste es auch Schadensersatzanspruch geben können. Und daraus entwickelt sich dann natürlich auch die Tatsache, dass dieser Schadensanspruch dann auch versichert werden muss. Und da sollten sich die IT-Firmen jetzt langsam mal hinentwickeln, dass das nicht immer auf den Benutzer abgewälzt werden müsse. Andererseits müsse man den Benutzer aber auch in die Pflicht nehmen, sich sicherheitskonform zu verhalten. Also sowas wie schlechte Passwörter sollte es dann einfach nicht mehr geben.
Wer freut sich denn wohl am meisten darüber? Also das klang gerade so, als ob jetzt die Versicherungen jubilieren würden.
Also ich glaube, dass die IT-Firmen darüber nicht so begeistert sein werden. Die müssen sich dann über diesen ganzen bürokratischen und juristischen Kram müssen sie sich jetzt erstmal richtig Gedanken machen. Aber Versicherer könnten da bestimmt von profitieren.
Gut, dann kommen wir zu unserem Hauptthema, würde ich sagen, nämlich MREM. Und MREM wird von der HIMSS herausgegeben. Wurde ausgedacht. Was ist die HIMSS? HIMSS ist die Healthcare Information and Management Systems Society. Die sitzt in Chicago, der Hauptsitz, hat aber auch eine europäische Niederlassung, die HIMSS Europe. Was machen die? Die machen zum Beispiel jährlich in den USA eine große Messe. Chicago, Las Vegas war die zum Beispiel 2012, da war ich selbst mal dort. So ein bisschen wie die CONIT, allerdings dort war es dann nicht ebenerdig alles, sondern musste wirklich sehr viele unterschiedliche Stöcke, Floors fahren. Und die haben da Teppich. Also dort hatten sie Teppich, der war sehr hoch, was einen sehr müde gemacht hat. Und dort sind eben auch ganz viele Aussteller, unter anderem zum Beispiel auch Epic, über die wir auch schon berichtet haben. Die HIMSS hat ungefähr 50.000 einzelne persönliche Mitglieder, ungefähr 570 Firmenmitglieder und über 220 Mitglieder in Form von Non-Profit-Organisationen. So viel zur HIMSS. Was ist denn jetzt MREM?
MREM oder MRAM, wie der Deutsche zu sagen pflegt, ist eine Art Klassifikation, jetzt mal ganz banal gesprochen. Krankenhäuser und andere Gesundheitseinrichtungen, die Patienten betreuen und auf IT setzen, werden in Klassen eingeteilt. Damit diese Klassifikation stattfinden kann, braucht es natürlich auch noch Bewertungskriterien, um diese Einteilung in die Klassen vornehmen zu können. Jetzt wäre es etwas einfach, wenn man das einfach nur Klassen nennt, weil diese Klassen, die bilden ja ab, wie gut ein Krankenhaus schon digitalisiert ist. Deswegen werden diese Klassen auch nicht Klassen genannt, sondern Stufen oder Stages und die bilden eine Art Weg. Und das MRAM-Modell, das gibt auch noch Hilfestellungen, wie man am besten zur nächsten Stufe, also in die nächsthöhere Klasse kommen kann. Also die Klassen bauen quasi aufeinander auf und das MRAM-Modell gibt dann Hilfestellungen zur nächsten Stufe.
Okay, das war Renato, der MRAM sagt und auch Nike-Schuhe trägt und Burgers isst. Ja, heute Mittag ein bisschen Burgers essen. Was heißt denn MRAM ausgeschrieben?
Ach ja, das habe ich ja noch gar nicht gesagt.
Electronic Medical Record Adoption Model. Und jetzt du auf Deutsch.
Elektronische Patientenakte Adoptionsmodell.
Überhaupt nicht sperrig. Gut, was sind die Ziele? Also das Krankenhaus selbst denkt sich Mensch, ich möchte mich jetzt mal vergleichen, meine IT-Durchdringung mit anderen Krankenhäusern, das ist relativ kompliziert. Also versucht man das zu klassifizieren, irgendwie in eine Zahl zu gießen und dann zu schauen, wie gut man jetzt eigentlich dasteht als Krankenhaus. Also ein Ziel ist sicher die Vergleichbarkeit. Weiteres Ziel kann sein, dass man vielleicht schaut, okay, ich stehe gerade auf Stufe 2. Im Modell wird auch vorgegeben, was es für Vorteile hat, wenn man nachher zum Beispiel auf Stufe 5 steht. Und dann gibt das Modell quasi implizit vor, was man machen muss, um dann die nächsten Schritte angehen zu können, um dann auf Stufe 5 zu kommen. Das sind so ein bisschen die Ziele und natürlich bieten Berater, auch HIMSS-Berater, den Krankenhäusern Dienstleistungen an, um den Score zu verbessern. Also ist nicht nur komplett uneigennützig, sondern es gibt natürlich auch Berater, die dann Krankenhäuser helfen, den Score zu verbessern. Jetzt schauen wir mal, ein kleiner Vorgriff. Es gibt also 8 Stufen von 0 bis 7. In den nächsten 2-3 Minuten, vielleicht auch 4-5, werden wir ein bisschen beschreiben, was diese Stufen eigentlich bedeuten. Also die niedrigste Stufe ist 0. Dort sind dann keine elektronischen Informationssysteme für große diagnostische oder Versorgungsabteilungen installiert. Also zum Beispiel kein Laborsoftware, keine Radiologie etc. Stufe 1 würde bedeuten, dass man dann eben für diese drei genannten, also Labor, Radiologie und Apotheke, eigene Software hat. Stufe 2 bekommt man dann, wenn alle Kriterien von Stufe 1 erfüllt sind und man gleichzeitig oder zusätzlich noch ein Clinical Data Repository hat. Was ist so ein Clinical Data Repository? Können wir eigentlich auch mal besprechen. Das legt eigentlich zentral fest, wo in einer Einrichtung, also in einem Krankenhaus, welche Daten anfallen, in welchem Format, wie vielleicht so eine Maske ausschaut, wo die Daten anfallen. Und idealerweise sind die Daten dann auch verknüpft mit einem Controlled Medical Vocabulary, zum Beispiel SNOMED-CT, dass man also genau sagen kann oder nachher nachvollziehen kann, um was für Daten es sich handelt. Das ist jetzt allerdings natürlich schon in Deutschland relativ schwierig. Das heißt, wir sind ja erst auf Stufe 2 und hier wird schon gefordert, dass man auch ein Controlled Medical Vocabulary hat. Wenn man jetzt sagt, okay, ICD, OPS ist sowas, dann ist es okay. Aber nachdem wir zum Beispiel ja auch deutschlandweit keine SNOMED-CT-Lizenz haben, ist das natürlich hier ein bisschen schwierig für Deutschland. In Stufe 3 kommt dann noch ein Clinical Decision Support System dazu. Was macht das? Es soll nachher Entscheidungen, die bereits von Menschen getroffen worden sind, nochmal prüfen. Also erst trifft der Mensch eine Entscheidung und dann guckt das System, ob das so in Ordnung ist. Das ist quasi Stufe 1 von so einem CDSS. Stufe 2 wäre, wenn das System dann selbstständig etwas vorschlägt, aber dazu kommt Renato gleich noch. Und ein weiteres Kriterium ist, dass dann die Pflege stärker eingebunden ist, auch über die IT und dann zwischen Ärzten und Pflegenden zum Beispiel Auftragskommunikation über die IT stattfindet.
Ja, jetzt können wir ja mal eine kleine Umfrage machen. Wer von den Leuten, die im Krankenhaus arbeiten, ist denn jetzt noch dabei? Sie kennen ja Ihre IT-Ausstattung und wissen, was Ihre Software so alles kann. Wer befindet sich denn jetzt noch in einem Krankenhaus, das auf Stufe 3 ist? Und es wird noch schlimmer. Wir kommen jetzt in Stufe 4 zu dem, was Christian eben schon angedeutet hat, elektronische Verordnungen und jetzt mit klinischer Entscheidungsunterstützung. Und die sollen Rules Engine basiert sein, also hier soll dann eine Regel Engine hinten dran stehen, die prüft, ob die Entscheidungen, die man getroffen hat bei der Verordnung, auch richtig waren. Und das Ganze muss in mindestens einem Bereich sein. Außerdem gilt es für die klinische Medikation, das heißt, man muss auf jeden Fall auch und elektronisch die Medikation dokumentieren, ja.
Und sogar prospektiv, oder? Also wenn es in Richtung klinische Pfade geht, dann ist so ein CDSS natürlich auch, das war die Differenz zu Stufe 3, ist es auch prospektiv. Das heißt, es schlägt anhand der vorgezeichneten klinischen Pfade auch Maßnahmen oder Aktionen vor.
Genau, das kommt auch schon auf Stufe 4. Dann kommen wir jetzt zu Stufe 5. Da wird es so eine kleine Überraschung geben. Und zwar jetzt auf Stufe 5 kommt das PAX. Das heißt, Stufe 5 haben alle Krankenhäuser, die die Stufen 1 bis 4 erfüllen und zusätzlich ein digitales System haben, das alle filmbasierten Bilder ersetzt. Und das ist jetzt natürlich etwas überraschend. Also ja. Krankenhäuser, die auf der Stufe 4 sind und noch kein PAX haben, sowas wird es in Deutschland nicht geben. Also in Deutschland ist ja so, dass die Stufe 5 hier meistens als erstes gegangen wird. Die Radiologen sind ja die Leute, die vorpreschen und die Digitalisierung vorantreiben. Also in Deutschland wäre die Einrichtung eines PAX bestimmt eine der ersten Sachen, die umgesetzt würde. Gut, nach Stufe 5 kommt, oh Wunder, die Stufe 6. Hier sind wieder alle Kriterien von Stufe 1 bis 5 mit dabei und jetzt klinische Entscheidungsunterstützung und vor allem das Thema Closed Loop Medication. Wir hatten das Thema ja schon mal in einer unserer ersten Podcasts besprochen. Closed Loop Medication, für alle, die nicht mehr wissen, was das ist, können ja da gerne nochmal nachschauen. Es geht einfach um einen zusammenhängenden, elektronisch abgebildeten Workflow in der Medikation. Und dann kommt auch schon die Stufe 7, das ist die lückenlose elektronische Patientenakte. Das gesamte Krankenhaus ist papierlos, die klinischen Pfade werden unterstützt, integrierte Versorgung, also auch die Einrichtungen, die Vor- und Nachsorge machen, werden mit angebunden und ein Data Warehouse ist mit von der Partie. Und das ist natürlich die höchste und aufwendigste Stufe. Und wenn Sie jetzt noch dabei sind, dann kennen Sie entweder Ihre Software vom Krankenhaus schlecht oder Sie wohnen vielleicht in Hamburg.
Die Überleitung mit Hamburg war ja schon super. Den Ball nehme ich auf. Und zwar habe ich jetzt hier als Thema, wie sieht denn jetzt tatsächlich dann diese Verteilung in Deutschland und anderen Ländern aus? Da verhält sich Deutschland zu Europa wie der HSV zur ersten Bundesliga. Hamburg?
Ui, ja, das ist ja, wow.
Es gibt Untersuchungen, zum Beispiel hat die HIMS selbst herausgegeben, Daten von Ende 2015, wo sie einfach mal so ein paar Länder gegenübergestellt haben. Was haben die gemacht? Die haben Krankenhäuser bewertet und haben dann quasi den Mittelwert pro Land berechnet. Da hat Dänemark eine 5,3, das heißt, das durchschnittliche dänische Krankenhaus ist auf einem guten Weg auf Stufe 6. Niederlande hat 4,3, Spanien 3,5, genauso wie Großbritannien und Deutschland hat 1,8. Also Laterne. Europa im Mittelwert, im Durchschnitt über alle Länder hat 2,8 und Deutschland ist absolut hinten dabei. Das ist nicht besonders schön. Warum das eventuell so sein kann, haben wir ja gerade schon mal kurz angesprochen. Stichwort PACS, Stichwort Bildarchivierung. Renate wird aber gleich noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen. Noch eine Zahl, die durchaus imposant ist, ist dann aus dem zweiten Quartal aus 2015. Da gibt's auch eine Statistik, die veröffentlicht wurde und da sind ganze 51,8% der Häuser in Deutschland noch auf Stufe 0. Da ist die Frage, woran liegt das? Stufe 0 könnte jetzt nach dem EMRA-Modell so sein, dass man schon PACS hat, dass man auch Clinical Decision Support macht, aber man hat vielleicht kein Apothekensystem. Dann ist und bleibt man auf Stufe 0. Größter Brocken, über die Hälfte der deutschen Häuser sind auf Stufe 0. Danach, zweitgrößte Stufe ist Stufe 2 mit knapp 24%. In Deutschland haben wir allerdings, und jetzt wird das erst klar, warum ich mich vorhin so über deine Überleitung gefreut habe mit Hamburg, nicht nur, weil HSV derzeit letzter ist in der Bundesliga, sondern weil das einzige Stage 7, also das einzige Haus, was auf der höchsten Stufe ist in Deutschland, eben das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf ist. Also das Universitätsklinikum Eppendorf ist dort führend, ganz im Gegensatz zum Fußballverein aus Hamburg, dem HSV, der ist dort führend von hinten in der Bundesliga. Die Schweiz, nachdem wir dies letztes Mal als Thema hatten, hat kein Stage 7 Haus, aber hat zwei Stage 6 Häuser, nämlich das Inselspital, Unispital in Bern und das Spital in Thun. Wiederum, wir in Deutschland haben kein Stage 6 Haus, sondern da geht's erst mit Stage 5 weiter. Renate, es ist gerade schon so ein bisschen die Kritik bisschen mit angeklungen. Magst du das nochmal ein bisschen ausführen?
Wenn man so ein System hat und man spielt ganz hinten mit, dann kann man ja zwei Sachen machen. Entweder man versucht, sich zu verbessern oder man kritisiert das System. Und wir haben uns für die Systemkritik entschieden. Nein, Quatsch. Also ich glaube, dass Deutschland Nachhol- und Aufholbedarf im Thema E-Health hat. Das haben wir in unseren Podcasts schon häufiger und mehr als genug betont. Und da wollen wir jetzt auch nicht uns hinten dran verstecken. Aber trotzdem kann man das natürlich nicht so stehen lassen, weil wir glauben nicht, dass wir in Deutschland europaweit ganz hinten das Schlusslicht bilden. Also ein bisschen was muss man jetzt natürlich an diesem System schon kritisieren. Und eine Sache, Sache hatte Christian vorhin ja schon angesprochen, das sind die unterschiedlichen Rahmenbedingungen, also die fehlende Nomad-CT-Lizenz oder dass wir bei uns mit den Medikamentenkatalogen auch rechtliche Hürden haben. All das verhindert teilweise das Aufsteigen in die Stufe 2 und damit eben das Aufsteigen in den größten Teil des EMRA-Modell. Dann ist es ja so, dass das EMRA-Modell einen Weg vorgibt. Also erst passiert das und dann passiert das und dann passiert das. Die Realität in den deutschen Häusern sieht halt anders aus. Wir haben ja vorhin schon gesagt, ein PAX wird in Deutschland normalerweise als erstes eingeführt als System, vielleicht zusammen mit dem KISS oder manchmal sogar noch vor dem KISS. Und das EMRA-Modell sieht einfach einen anderen Weg vor. Und jetzt dieses EMRA-Modell auf deutsche Verhältnisse überzustülpen, wird einfach dem gesamten System nicht so wirklich gerecht. Dann ist es eben schwierig, wenn man lauter Krankenhäuser auf Stufe 0 oder 2 hat, dann wird unter diesen Krankenhäusern nicht gut unterschieden. Die Differenzierung ist da extrem schlecht. Da werden Krankenhäuser in einen Topf geschmissen, die eigentlich gar nicht wirklich zusammengehören oder die eine komplett unterschiedliche Digitalisierung haben. Das ist natürlich sehr demotivierend. Ein Krankenhaus, das sich vielleicht schon sehr stark engagiert hat für die Digitalisierung und sieht, dass es mit dem Nachbarkrankenhaus, dass die Pharmazie, das Labor und die Radiologie digitalisiert hat und sonst nichts. Und das andere Krankenhaus hat, wie gesagt, schon wesentlich mehr da rein investiert, aber ihm fehlen irgendwo zwischendrin zwei Stufen. Das ist sehr demotivierend für das Krankenhaus, wenn es nach dem EMRA-Modell sich orientiert. Genau, und das hat uns jetzt mal dazu bewogen, drüber nachzudenken, wie man das vielleicht auch besser machen könnte.
Genau, auf der einen Seite finde ich es natürlich, ist es sehr prägnant, wenn man das so stufenmäßig vorgibt, weil es dann einfach nur eine Ziffer gibt. Ein anderer Ansatz, wie man nachher auch nur eine Zahl hat, ist, wenn man einfach sich so eine Art Score überlegt, vielleicht auch das Ganze multiaxial aufzieht. Also wenn man sagt, okay, man schaut sich in den unterschiedlichen, von mir aus Berufsgruppen, die Prozesse an, die es dort so gibt. Und wenn man dann Kriterien festlegt und sagt, okay, wenn jetzt zum Beispiel im Pflegeprozess gewisse Kriterien erfüllt sind, dann hat man dort vielleicht 30 Punkte erreicht. Wenn im ärztlichen Bereich gewisse Kriterien erfüllt sind, dann hat man dort 40 Punkte erreicht. Und so kommt man nachher auch auf eine prägnante Zahl. Das heißt, dann hat man vielleicht nachher einen Score von 117 und ist deswegen von der IT-Durchdringung vielleicht weiter als ein Krankenhaus, was nur einen Score hat von 80. Man könnte das Ganze dann natürlich noch aufzeichnen wie so ein Netzdiagramm, also was so ein bisschen aussieht wie so ein Spinnennetz und dort dann die Achsen aufgezeichnet hat. Dort würde man dann sehen, okay, wir haben vielleicht im therapeutischen Bereich als Krankenhaus nicht besonders viel, vielleicht sollten wir dann dort mal rein investieren. Das ist einfach nur eine Überlegung, also Vorschlag wäre, vielleicht das Ganze Score-basiert aufzuziehen, das Ganze über mehrere Achsen und vielleicht noch ein bisschen mehr prozessorientiert.
Ja, also was meinst du? Wäre auf jeden Fall ein Motivationsschub. Dann könnten die Leute besser schauen, wo sie Entwicklungspotenzial haben, weil einfach jetzt nur anhand einer Achse sich entlang zu hangeln und alle Krankenhäuser in einen Topf zu schmeißen, das ist sehr, sehr wenig hilfreich für unser System.
Weißt du, was wir jetzt machen? Jetzt hören wir direkt auf mit dem Podcast. Letztes Mal haben wir mit einem Dissens aufgehört, weil ich ja semantische Interoperabilität gut fand und du nicht. Jetzt hören wir sofort auf. Also, einen schönen Tag und auf Wiederhören.
Machen Sie es gut. In Harmonie verabschieden wir uns hier wieder aus Konstanz.
Weltfrieden ist nahe. Tschüss.
E-Health Podcast. Der Podcast rund um Gesundheits- und Medizininformatik aus Konstanz.